Aktuelle Stunde. Die Fraktionen SPD, Bündnis 90 die Grünen haben eine Aktuelle Stunde verlangt zur Weltklimakonferenz COP29 in Aserbaidschan. Ich eröffne die Aussprache und zuerst hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen Lisa Badum.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Manchmal braucht man eine kalte Dusche, um aufzuwachen und zu sehen, dass die Weltklimakonferenz genau jetzt die richtige Antwort ist. Und die kalte Dusche, das war die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten letzte Woche. Für die Mehrheit der BundesbürgerInnen eine deprimierende Nachricht, für Jens Spahn nicht, der war ja unentschieden. Aber jetzt stellt sich die Frage, wie reagieren wir auf diese Wahl? Wir sind gut vorbereitet, weil wir enge bilaterale Klimapartnerschaft mit über 40 Staaten dieser Erde unterhalten, weil diese Regierung seit Jahren dafür arbeitet, dass unsere Freundinnen und Freunde aus Europa, aus den Inselstaaten, aus Lateinamerika, aus dem globalen Süden uns vertrauen. Und darum geht es auch jetzt bei dieser Konferenz. 45 der ärmsten Länder weltweit erwarten, dass eine Lösung für die globale Klimafinanzierung gefunden wird, dass die reichsten Länder hier Verantwortung übernehmen. Und das wird nur gelingen, wenn wir Allianzen schmieden, mächtige Allianzen. Und das wird diese und nächste Woche passieren. Und das werden wichtige Allianzen für die Zukunft Deutschlands sein. Und deswegen, genau jetzt, wo die USA ankündigen, sich möglicherweise aus dem Pariser Klimaabkommen wieder zu verabschieden, wo der aserbaidschanische Präsident der COP fossile Energien als Gottesgaben gelobt hat, wo Orban und Meloni dort auflaufen, genau jetzt muss die freie Welt dort ihr Gesicht zeigen. Denn Klimaleugner, Spinner, Öldiktatoren, ewiggestrige Feinde der Demokratie stehen auf der einen Seite und das Ringen um Kooperation und der Kampf gegen die Klimakrise auf der anderen Seite. Und auf dieser Seite stehen wir, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deswegen bin ich sehr froh, dass die Bundesregierung mit einer hochrangigen Delegation dort vertreten sein wird, unter der Leitung von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, weil wir diese Konferenz und die Deutungshoheit darüber nicht den Klimaleugnern und den Antidemokraten überlassen dürfen. Es ist schade, dass der Kanzler keine Zeit dafür gefunden hat. Das ist ja nun mal Quatsch. Und ich bin stolz darauf, dass parteiübergreifend Abgeordnete ebenfalls zu dieser COP fahren werden und sie eben nicht den Diktatoren überlassen, sondern dort vor Ort sein werden, um für Menschenrechte und für Klimaschutz einzustehen. Mit 65% Erneuerbaren im Strommix ist Deutschland Vorreiter in der Energiewende weltweit. Aber, meine Damen und Herren, wir stehen vor Neuwahlen, und die Frage ist, was haben andere Parteien anzubieten, was die Zukunft angeht? Es gibt ein neues Energiepapier von CDU/CSU. Und da können wir nachlesen, der Kohleausstieg soll verlangsamt werden. Herzlichen Glückwunsch. Damit fallen Sie hinter eine Allianz von 192 Staaten zurück, die die Abkehr von fossilen Energien beschlossen haben. Sie wollen die Wärmewende rückabwickeln. Sie wollen 13 Millionen Menschen das Deutschland-Ticket wegnehmen. Aber damit nicht genug. Gestern hat Herr Merz in der Debatte gesagt, dass die einseitige Festlegung auf Wind- und Sonnenenergie falsch ist. Davon will die CDU weg. Ja klar, 132 Staaten der Erde haben eine Erklärung für den Ausbau der erneuerbaren Energien unterzeichnet. 2030 wird die Hälfte des erzeugten Stroms weltweit erneuerbar sein. EU, USA, China investieren Milliarden in Wind und Sonne, weil es derzeit die günstigste verfügbare Option ist. Aber Friedrich Merz weiß es besser. Und das bringt mich zurück zur kalten Dusche. Amerikas Einfluss schwindet. Andere Länder werden mehr in die Verantwortung gehen müssen, werden eine stärkere Führungsrolle übernehmen müssen. Und die Frage ist doch, wo steht diese Regierung nach der nächsten Wahl? Was wird unsere Rolle sein? Führungsanspruch bedeutet, die Wirtschaft zu transformieren, bedeutet nicht, die Autoindustrie allein zu lassen, wie sie von der Union, bedeutet eben nicht, sie allein zu lassen, wie sie von der Union es die letzten Jahrzehnte getan haben, sondern sie in die Zukunft zu führen. Und wenn ich mir Ihre Thesen so anschaue, dann muss ich feststellen, dass die Union in den Zeiten, wo wir vor dieser Entscheidung stehen, zwischen Antidemokraten, Klimaleugnern auf der einen Seite und demokratischen Staaten auf der anderen Seite weder national noch international Lösungen anzubieten hat. Und das können wir uns nicht leisten. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Andreas Jung.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der internationale Klimaprozess hat seinen Ursprung gehabt bei der Weltkonferenz in Rio. Dort haben Klaus Töpfer und Hans-Peter Repnik für die Bundesregierung, für eine CDU-geführte Bundesregierung verhandelt. Das Pariser Klimaabkommen wurde unter einer CDU-geführten Bundesregierung unter maßgeblicher Mitwirkung mit dem Einsatz von Angela Merkel auf den Weg gebracht. Ich möchte das in den Mittelpunkt stellen, um zu Beginn herauszustreichen, dazwischen waren andere Regierungen und es waren Minister unterschiedlicher Farben, die auf den Klimakonferenzen verhandelt haben. Aber wir haben ein gemeinsames Interesse daran. Und da gab es immer bei allem notwendigen Streit und Debatte, die wir hier haben, und die Rede von Kollege Badenow hat es gerade noch mal gezeigt, der ist notwendig. Da haben wir unterschiedliche Vorstellungen. Aber wir haben das gemeinsame Interesse auf die globale Menschheitsfrage Klimawandel, die eine Bedrohung insgesamt ist, eine globale, gemeinsame, entschiedene Antwort zu geben. Und deshalb wünschen wir uns, dass dieser Prozess zum Erfolg wird und dass wichtige Schritte auch in Baku gemacht werden können. Genauso muss ich aber dazu sagen, dass die Absage von Olaf Scholz für diesen Gipfel nur der äußere Ausdruck der Schwächung der Bundesregierung ist. Da wird jetzt über Finanzierung verhandelt, aber die Regierung, die da verhandelt, hat zu Hause selbst gar keinen Haushalt. Und ich will es deutlich sagen, auch in Richtung der SPD, wenn dann der Staatssekretär aus dem Entwicklungshilfeministerium sagt, man habe jetzt höhere, ehrgeizigere Papiere unterschreiben können, weil es gelungen sei, die Komplexität innerhalb der Regierung zu reduzieren, dann kann man das wohl nur unter der Abteilung Ironie einstufen. Es ist ja nicht gelungen, eine Komplexität zu reduzieren. Die Mehrheit ist weg. Und das schwächt uns auch auf dieser Konferenz. Und deshalb sollten nicht ohne, dass man die Dinge, die überhaupt schon zugesagt sind, jetzt im Haushalt abbilden kann, weitreichendere Finanzzusagen gemacht werden können. Das wäre genauso falsch, wie die Zusagen, die wir gemacht haben, in Frage zu stellen. Unsere Glaubwürdigkeit hängt daran, dass die Zusagen, die wir machen, für die armen Länder, die besonders hart betroffen sind und die wenige Möglichkeit haben, dass wir die Zusagen, die wir machen, tatsächlich einhalten, in unserem Haushalt abbilden und entsprechend die Dinge umsetzen, dass Wort und Tat zusammenkommt. Daran hängt unsere Glaubwürdigkeit, und das ist das Entscheidende. Und ja, höhere Ambitionen ist gut, ist richtig und ist wichtig, damit wir zum Erfolg kommen. Aber die Frage ist doch, worauf muss sich diese höhere Ambition richten? Und die muss sich zuerst mal darauf richten, dass bei der internationalen Klimafinanzierung tatsächlich die, die starke Schultern haben, beitragen. Und da gehören wir dazu. Und wir haben Zusagen gemacht und sind dieser Verantwortung gerecht geworden. Da sind aber auch andere, die mit ins Boot müssen. Da muss auch China, da müssen die reichen Ölstaaten, die müssen mit ins Boot. Wer starke Schultern hat, muss hier beitragen. Sonst wird man es gemeinsam nicht schaffen. Und es ist ja nicht leichter geworden in den letzten Tagen. Es wird schwieriger nach der Wahl von Donald Trump. Es droht, dass die USA aus internationaler Klimafinanzierung aussteigen, dass andere sich eher dahinter verstecken als zusätzlich rangehen. Und deshalb müssen wir doch jetzt gerade auf internationale Diplomatie setzen. Wir müssen gerade auf Europa setzen. Wir müssen, willst du deutlich sagen, gerade in dieser Zeit auch auf deutsch-französische Partnerschaft in Europa setzen. Und deshalb halten wir es für einen Fehler und haben mit Unverständnis darauf reagiert, dass die deutsch-französische Versammlung, die sich genau mit Energiefragen beschäftigen sollte, im Dezember jetzt trotz einem handlungsfähigen Parlament abgesagt wurde. Wir brauchen jetzt diese Initiative. Und wir brauchen vor allem private Investitionen. Wir werden es nur mit privaten Investitionen schaffen. In Afrika sind 60% der besten Flächen für Solar weltweit, aber nur 2% der Investitionen. In Bayern gibt es mehr Investitionen für Solarenergie als in ganz Afrika. Und deshalb muss doch unser Ziel sein, private Investitionen dorthin zu lenken, den Rahmen zu setzen, die Instrumente zu stärken, zum Beispiel die CO2-Bepreisung weltweit im Schiffsverkehr, im Flugverkehr voranzubringen. Artikel 6, den Gedanken, dass ein Unternehmen, das hier CO2-Emissionen reduzieren muss durch Investitionen anderswo effizienter dasselbe und mehr erreichen kann. Das müssen wir schaffen. Wir brauchen private Investitionen für den Klimaschutz weltweit. Das schaffen wir mit Innovationen, das schaffen wir mit Technologiepartnerschaften und das schaffen wir mit diesem positiven Geist. Ja, die Herausforderung ist groß, aber mit diesem Blick, mit diesem Setzen auf Technologie, Innovation und Partnerschaft, da werden wir die Ziele erreichen können. Das muss unser Beitrag sein. Herzlichen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Frank Schwabe.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, die Klimakonferenz in Baku, die COP29, findet in bewegten Zeiten statt. Ich habe an einem etwa Dutzend von Klimakonferenzen teilgenommen, zum Teil mit dem Kollegen Jung, mit der Bundesaußenministerin, damals als Abgeordnete. In diesem Jahr darf ich nicht teilnehmen, dazu aber gleich noch etwas. Der Bundeskanzler nimmt übrigens auch nicht teil. Und ich finde, wenn ich mir das vorstelle, dass er dort neben Herrn Aliyev, Herrn Orban und anderen steht, ist das gar keine gute Idee, dass er daran am Ende nicht teilnimmt und diese Show, die am Ende aus Aserbaidschan betrieben wird, nicht begleitet in einer Zeit, in der zum Beispiel der Friedensvertrag zwischen Aserbaidschan und Armenien mutwillig noch nicht unterschrieben ist. Und Herr Kollege Jung, das will ich mal sagen, wenn Sie natürlich zu Recht sagen, auf Deutschland kommt es an, man guckt auf Deutschland, wie wir auch die Klimafinanzierung organisieren, dann kann ich nur sagen, die ganze Welt guckt auf Deutschland, sie versteht aber überhaupt nicht, warum wir dem Fetisch einer Schuldenbremse nachhängen, der uns in der Tat ökonomisch bindet. Das versteht die ganze Welt nicht. Und ich würde sagen, man wartet auch nicht auf einen Kanzler Merz, der ja eher eine Allergie gegen erneuerbare Energien hat, der wird jedenfalls das internationale Klimageschehen nicht voranbringen. Ich will eine Lanze brechen für Klimakonferenzen, weil ich ja in den Medien lese, das kommt ja immer mal wieder vor, die Kritik, warum findet das da statt? Es ist alles ganz schrecklich und alles ganz schwierig, das stimmt, aber es gibt trotzdem nichts Besseres auf der Welt, als das UN-System zu stärken. Wo hätten denn eigentlich Least Developed, am wenigsten entwickelte Staaten, kleine Inselstaaten, überhaupt irgendein Forum auf der Welt, wo sie ihre Position einbringen können? Deswegen habe ich große Sorge darüber, wie wenig dabei rauskommen könnte. Und nichtsdestotrotz braucht es diese Klimakonferenzen. Was überhaupt nicht hilfreich ist, ist in der Tat der Austragungsort Aserbaidschan. Und ich komme zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Es gibt Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Heikel Engelhardt gehört dazu, Max Lux gehört dazu. Meine Wenigkeit gehört dazu, der Kollege André Hunko gehört dazu, die ein Einreiseverbot in Aserbaidschan haben. Andere haben es vielleicht auch, die wissen es bloß noch nicht. Und weshalb? Nur weil wir uns für die Menschenrechte in Aserbaidschan stark machen. Und deswegen ist es ein Riesenproblem, dass diese Konferenz in Aserbaidschan stattfindet, weil Aserbaidschan, selbst wenn man eine Lupe rausnimmt, findet man keine Ambition für eine positive Energietransferagenda. Wir haben eine staatlich organisierte Korruption in Aserbaidschan, in Europa und in der Welt. Und das Absurde ist, es wird von Soka organisiert, einem der großen Energiekonzerne Aserbaidschans und weltweit. Und wir erleben eine Demokratie, die uns eigentlich nur vorgespielt wird, eine Karikatur einer Demokratie, in der seit über 30 Jahren eine Familiendynastie die Macht hat, in der Verbrechen an den Menschen verübt werden, in der die Anständigsten des Landes in Gefangenschaft sind, in der das Recht der Menschen auf Pressefreiheit und Demokratie zerstört wird. Weltweit wird berichtet von 317 politischen Gefangenen. Ich will aber deutlich machen, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wir reden eigentlich über Hunderte und vielleicht Tausende mehr, die mittlerweile außerhalb des Landes getrieben worden sind und die dort auch in Deutschland weiterhin transnationaler Repression ausgesetzt sind. Das heißt, es gibt eine Blutspur Aserbaidschans, die sich auch durch Europa zieht. Wir haben die Fälle von Gubat Ibadulu, der sollte eigentlich Professor jetzt sein an der Technischen Universität in Dresden. Das einzige Verbrechen war, die Machenschaften Aliyevs und die wirtschaftlichen Verflechtungen aufgedeckt zu haben. Er ist in einem kritischen gesundheitlichen Zustand. Er muss freigelassen werden. Wir haben den Fall von Anna Madli, der Träger des Václav Havel Menschenrechtspreises des Europarats, der in Haft sitzt. Wir haben den Fall von Afghan Sadigov, der gerade in Tiflis in Georgien im Hungerstreik sitzt, weil er abgeschoben werden soll nach Aserbaidschan. Alle diese politischen Gefangenen müssen freigelassen werden. Es wäre eigentlich ein gutes Zeichen und eine Möglichkeit für Aserbaidschan, die internationale Reputation zu verbessern, sie jetzt freizulassen. Ich will aber auch deutlich machen, dass wir auch Hausaufgaben in Deutschland haben. Ich lobe die deutsche Außenpolitik für ihre Klimapolitik und für ihre Menschenrechtspolitik. Aber wir haben in Deutschland eigentlich zum Glück unabhängige Institutionen, aber manchmal wirkt es absurd. Wir haben ein BAMF in Deutschland, ein Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das trifft, das ist eine der bestfunktionierendsten Asylbehörden der Welt, aber es trifft Fehlentscheidungen. Manchmal zugunsten von Antragstellenden, manchmal zu deren Ungunsten. Und wir haben 6 Fälle dokumentiert von Menschen, Oppositionellen, die in Deutschland kein Asyl gefunden haben, die wir abgeschoben haben und die im Grunde genommen vom Flughafen direkt in die Zelle gebracht worden sind in Aserbaidschan. Wir müssen alles tun, damit diese Menschen freikommen, weil wir für diese Menschen eine besondere Verpflichtung haben. Einer davon ist Samir Ashurov. Ich habe die Familie getroffen, jetzt letztens in Tiflis. Völlig absurd, die sitzen dort in der Sackgasse, nachdem die Kinder in Deutschland zur Schule gegangen sind und wunderbar Deutsch sprechen.
Deswegen kommen Sie bitte zum Schluss.
Deswegen wünsche ich dieser Klimakonferenz alles Gute. Ich glaube, wir werden in der Tat mit einer guten Delegation dort vertreten sein. Ich hoffe, dass wir die Menschenrechte dort auch im Blick haben und dass wir am Ende alles tun, damit wir weltweit eine bessere Lage für das internationale Klima haben. Aufgeben gilt jedenfalls nicht. Vielen herzlichen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die FDP-Fraktion Dr. Lukas Köhler.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die COP ist mit einer guten Nachricht gestartet, nämlich dass es Einigkeit über die internationalen CO2-Märkte gibt. Ich glaube, das ist eine klare und gute, eine deutliche Richtung, mit der Klimaschutz auch international besser werden kann. Denn nur durch internationale Kooperation, nur durch internationale Marktwirtschaft wird Klimaschutz sinnvoll erreichbar. Es ist gut, dass man auch beim Artikel 6 deutliche Fortschritte gemacht hat, auch wenn viele der Umwelt-NGOs da Unkenrufe hören lassen, weil diese Maßnahmen des internationalen Klimaschutzes ihnen nicht weit genug sind, nicht ambitioniert genug oder unterschiedliche andere Probleme haben. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wenn wir da Klimaschutz betreiben, wo es am kostengünstigsten ist, da, wo es am schnellsten geht, dann macht es Sinn, dass die internationale Gemeinschaft zusammenarbeitet, um dafür zu sorgen, dass möglichst schnell CO2-Emissionen reduziert werden. Das bedeutet auch, dass Deutschland und Europa endlich den Artikel 6 als gute Maßnahme anerkennen muss, um international CO2 einzusparen. Wenn das in Deutschland zu teuer und zu langsam ist, macht es mehr Sinn, das in Brasilien oder in Südostasien zu machen. Und das wäre genau der Weg, wie wir mehr erreichen zu besseren Preisen. Das beste Mittel, das wir hätten, wäre der internationale Emissionshandel. Ein klarer Deckel auf CO2, absinkende Emissionen bis zum Pariser Abkommen, also bis wir die Ziele des Pariser Abkommens erfüllt haben, einen klaren Handel mit CO2-Zertifikaten. Wir würden uns viele, viele Debatten hier im Deutschen Bundestag, in der Europäischen Union, aber auch in den USA oder China ersparen können, wenn wir einen internationalen, echten, funktionierenden Emissionshandel hätten. Denn damit würden wir auf der einen Seite sicherstellen, dass wir CO2 da einsparen, wo es am kostengünstigsten ist, und zweitens dafür sorgen, dass wir wirklich abgesichert Klimaschutz betreiben können. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich aber noch einen Gedanken Richtung dem Rest der Regierung aussprechen. Sie haben keine Mehrheit in diesem Haus. Sie haben in diesem Haus keine Mehrheit mehr. Das bedeutet auch, wenn SPD und Grüne gerne das Geld kommender Generationen in Form von Schulden ausgeben wollen, geben Sie nicht das Geld der kommenden Regierung aus. Machen Sie keine Zusagen, von denen Sie sicher sind, dass, wenn Sie damit durch das Parlament müssten, Sie keine Mehrheit dafür kriegen würden. Lassen Sie das. Das ist der falsche Weg. Wenn sich Jochen Flassbart heute hinstellt und sagt, es ist ja schön, dass es keine Regierung mehr gibt, weil man befreiter verhandeln könnte, dann ist das meiner Meinung nach ein Abgesang an dieses Hohe Haus und ein Abgesang an Ihr Verständnis von Regierung. Das ist ein Problem, meine Damen und Herren. Denn die Legitimation in diesem Land geschieht nicht darüber, was die Regierung macht oder will. Die Legitimation in diesem Land läuft über dieses Haus. Wir sind die gewählten Vertreterinnen und Vertreter. Wir sprechen für die Menschen in diesem Land. Wir diskutieren hier darüber. Nicht das, was die Regierung macht, ist entscheidend, sondern das, was dieses Haus macht. Und wenn sich Jochen Flassbart jetzt hinstellt, finde ich das eine Frechheit, denn Sie haben hier, und das möchte ich wiederholen, keine Mehrheit. Sie müssen also dafür sorgen, dass Sie die Entscheidung, die Sie treffen würden, abgesichert hätten, legitimiert hätten. Lassen Sie mich noch über die weltweite Situation auf der COP sprechen. Sie haben Donald Trump erwähnt. Sie haben die Möglichkeiten, dass Klimaschutz weltweit komplizierter wird, erwähnt. Was ist denn die Antwort darauf? Die Antwort kann ja nicht sein, dass wir jetzt wie die Grünen sagen, wir müssen mehr die Wirtschaft im Staate lenken, mehr sagen, wohin die Reise gehen soll. Die Antwort kann auch nicht sein, dass wir einfach mehr Geld aufs Problem schmeißen. Die Antwort auf Donald Trump in internationaler Klimapolitik muss die Stärke der Europäischen Union und Deutschland sein. Die Antwort darauf, dass wir internationale Verhandlungen führen, muss darin begründet sein, dass wir unsere Interessen zum Wohle dieses Landes und zum Wohle der Europäischen Union und damit auch zum Wohle des Klimaschutzes sinnvoll in den Vordergrund bringen und mit eigener Stärke dafür sorgen, dass wir die Rahmenbedingungen, dass wir die Bedingungen definieren, wie Klimaschutz international in Zukunft funktionieren wird. Und deswegen müssen wir intensiv zusammenarbeiten und für eine Klarheit auch in der nächsten Regierung sorgen, und zwar für eine Klarheit, in der die FDP wieder in der Regierung sein wird. Denn was wir getan haben in den letzten Jahren, ist dafür zu sorgen, dass Klimaschutz auf sinnvolle Füße gestellt wird. Das brauchen wir in Deutschland und auch in Europa, um dafür langfristig die richtigen Ziele zu setzen. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Steffen Kotré.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, das Klima ändert sich, aber es besteht doch bitte schön kein Grund zur Panik. Doch genau diese Panik wird geschürt. Zitat von Professor Dr. H. Schneider vom IPCC, dem sogenannten Weltklimarat, aus dem Jahre 89 schon. Deshalb müssen wir schreckenseinjagende Szenarien ankündigen. Um Aufmerksamkeit zu erregen, brauchen wir dramatische Statements und keinen Zweifel am Gesagten. Jeder von uns Forschern muss entscheiden, inwieweit er ehrlich oder effektiv ist. Ehrlich oder effektiv, meine Damen und Herren. Die vom Staat alimentierten Wissenschaftler und die Staatsmedien haben sich leider für diese Effekthascherei entschieden und gegen die Ehrlichkeit. Greta Thunbergs Spruch ist bekannt. Ich will, dass ihr in Panik geratet. Die Bild-Zeitung berichtete 2007 von einem geheimen Klimabericht. Wir hätten nur noch 13 Jahre Zeit, um die Erde zu retten. In den 70er Jahren, da war der Spruch, dass wir eine neue Eiszeit bekämen, und warnte davor. Aber nein, nichts deutet auf eine Klimakatastrophe hin. Das sagen auch etliche Wissenschaftler und Nobelpreisträger. Die pazifischen Inseln sind nicht untergegangen. Die Polkappen haben immer noch ordentlich Eis. Der totgesagte Wald, den gibt es immer noch. Und vom Ozonloch spricht keiner mehr. Und was soll bitte schön der Unfug dieses 1,5-Grad-Ziels? Von welcher Ausgangstemperatur bitte schön? Schon die Klimamodelle haben eine größere Fehlertoleranz. Und die Datenlage ist auch manipuliert. 40% der Wetterdaten des US-Wetterdienstes NOAA sind geschätzt, also erfunden, gehen aber trotzdem in die Klimamodelle ein. Und regelmäßig werden ältere Daten frisiert, kälter gemacht, sodass die Temperaturdifferenz zu heute eben größer erscheint. Die Erwärmung durch zunehmende Flächenversiegelung, durch Sonnenaktivitäten, Wasserdampf in der Atmosphäre, das fällt alles unter den Tisch. Verschwiegen wird auch, dass Pflanzen und Ozeane eben viel mehr CO2 aufnehmen, als das IPCC kalkuliert. Von 1990 bis 2015 hat Deutschland seine CO2-Emissionen um 22% verringert. Weltweit sind sie aber um 58% angestiegen. In der Corona-Zeit sank der CO2-Ausstoß um 2,4 Gigatonnen. Der CO2-Anstieg in der Atmosphäre allerdings setzte sich trotzdem linear ohne Pause fort. Das heißt, CO2 zu vermeiden ist der falsche Weg, meine Damen und Herren. Der richtige Weg ist Klimaanpassung und nicht Verhinderung eines wie auch immer gearteten Klimaveränderung. Aber warum dann diese Klimahysterie, meine Damen und Herren? Um Argumente zu unterdrücken. Niemand soll aufmucken, wenn Wohlstandsverluste und Demokratieabbau vorangetrieben werden. Die Kosten sollen nicht hinterfragt werden, der Nutzen soll nicht dagegen gerechnet werden können. Das sehen wir schon bei der Energiewende, die ist ja nie kalkuliert worden. Und die jetzt eben zu Abbau von Industrien und Wohlstand führt. Hysterie und das Schüren von Ängsten sollen uns blind machen für nüchterne Argumente und dabei helfen, die Menschen zu betrügen. Das kennen wir auch aus Corona-Zeiten, dass die Regierung und die Behörden Panik verbreitet haben, sogar Lügen und damit die bürgerlichen Freiheiten einschränkten und Wohlstand zerstörten, meine Damen und Herren. Und jetzt an dieser Stelle, die Klimahysteriker haben die Entwicklungsländer angestachelt, aufgestachelt, die Industrienationen, den Industrienationen finanzielle Forderungen zu stellen. Die Klimahysterie dient also dazu, Geld in die Entwicklungsländer zu transferieren. Und obwohl wir Deutsche unterdurchschnittliches Vermögen besitzen, sollen wir überdurchschnittlich zahlen. Das machen wir schon in der EU, das machen wir beim Ukraine-Krieg. Der deutsche Steuerzahler, der finanziert illegale Migration, Radwege in Peru und indirekt das Mondprogramm der Inder. Und jetzt wird den Deutschen unter dem Vorwand der Klimahysterie weiter Geld aus der Tasche gezogen, meine Damen und Herren. Die sogenannten Klimamaßnahmen und das Verschieben unseres Geldes sind weder geeignet noch angemessen, noch erforderlich. Und das genau verstößt gegen das Grundgesetz. Und vor diesem Hintergrund ist jeder Euro, der für sinnlosen Klimaschutz anstatt für Klimaanpassungsmaßnahmen ausgegeben wird, schlicht Veruntreuung. Und die dafür politisch Verantwortlichen, die gehören nicht in die Regierung, sondern vor den Richter.
Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Dr. Nina Scher.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In Richtung AfD möchte ich nur ein paar kurze Worte, weil so viele Menschen hier im Plenarsaal sitzen, die nicht glauben sollen, dass das einfach nur ignoriert wird, was hier immer an Klimaleugnung, Klimawandelleugnung vonstatten geht. Nein, das wird natürlich nicht ignoriert. Es ist aber einfach so viel Unwissenheit und so viel Falschbehauptung, dass man, wenn man selber seine Redezeit darauf verwenden würde, jede einzelne Falschbehauptung zu widerlegen, selber nicht mehr die Dinge sagen würde, um die es wirklich geht. Der Klimawandel ist nicht zu leugnen, und das wissen Sie eigentlich auch. Unterhalten Sie sich mal mit Ihren eigenen Leuten, die gerade in Brasilien waren. Da gibt es ja auch andere Stimmen bei Ihnen. Aber Sie wollen es immer glauben machen. Es ist unerträglich, dass Sie den Menschen nicht die Möglichkeit geben wollen, gegen den Klimawandel mit den Maßnahmen, die wir ergreifen können, auch wirklich vorzugehen. Wir sehen doch in Deutschland auch, dass die CO2-Emissionen abnehmen, wenn wir auf erneuerbare Energien setzen. Das ist einfach Fakt. Das ist einfach Fakt, weil das die Folgewirkungen sind von einmal limitierten CO2. Also in der internationalen Gemeinschaft haben wir gerade große Herausforderungen, weil tatsächlich auch Klimawandelleugner unter Präsidenten von mächtigen Nationen sind. Und deswegen müssen wir alles daran setzen, dass die Nationen, die erfolgreich schon die Energiewende eingeleitet haben, die erfolgreich Klimaschutz betreiben, die erfolgreich auf CO2-Minderungsmaßnahmen durch den Umstieg auf erneuerbare Energien insbesondere setzen, dass diese Staaten auch tatsächlich zu ihren Worten stehen, dass sie tatsächlich auch weiterhin ihren Verpflichtungen gerecht werden und dass da auch nicht dran gewackelt wird, dass man diese internationale Gemeinschaft braucht. Wir haben als Industrienation eine herausragende Bedeutung, auch als Vorbild mit diesen Energiewende Maßnahmen voranzugehen. Und deswegen muss auch immer wieder betont werden, dass dieser Satz, für den auch die Vereinten Nationen stehen, global denken, lokal handeln, dass dieser Satz auch wirklich immer mit Leben gefüllt wird. Und genau das zeigt ja etwa, was wir in Deutschland zurzeit und in Europa in den letzten Jahren auch verstärkt angekurbelt haben. Wir haben mit der Ampelregierung, ich bedauere auch sehr, dass das nicht mit den Erfolgen, die wir anfangs in der Koalition auch gemeinsam auf den Weg gebracht haben, dass das nicht so fortgesetzt werden konnte und dass das so von der FDP hinterher blockiert wurde. Das gehört einfach zur Wahrheit dazu, dass wir diese Maßnahmen, die zu einem beschleunigten Umstieg auf erneuerbare Energien messbar geführt haben, die jetzt schon in den letzten 3 Jahren zum Beispiel 50.000 Arbeitsplätze obendrauf noch für die erneuerbaren Energien bedeutet haben, die gezeigt haben, da liegen die Chancen, da liegen die Ermöglichungen für zukunftstaugliche Technologien und für einen starken Wirtschaftsstandort, dass an diese Dinge auch wirklich weiter angeknüpft wird. Und natürlich muss man dabei Farbe bekennen, was es angeht, auch staatlicherseits Investitionsbedingungen zu schaffen, Rahmenbedingungen zu schaffen. Und in der Tat muss man dafür natürlich die Schuldenbremse lockern und reformieren. Man muss natürlich dafür auch so etwas wie Sondervermögen und eine extra Maßnahmen auch ökonomisch ermöglichen, die diesen Umstieg gewährleisten. Und ich bin schon ziemlich irritiert, Herr Köhler, dass Sie dies einfach immer nur auf CO2-Bepreisung, das kommt ja auch aus der CDU-CSU-Fraktion leider jetzt auch wieder verstärkt, alles über die CO2-Bepreisung machen, weil Sie wissen ganz genau, dass diese erfolgreichen Maßnahmen der letzten Jahre eben nicht auf die CO2-Bepreisung zurückzuführen sind. Wenn Sie also sagen, Sie wollen darauf sich konzentrieren, dann sagen Sie nichts anderes, als dass Sie uns als Industrienation einen Stillstand in den zentralen Industrialisierungsaufgaben verordnen wollen. Das sagen Sie damit. Und das finde ich unerträglich, weil Sie damit einen Abbau von Arbeitsplätzen verursachen. Sie verursachen damit ein Zurückfallen von Deutschland und Europa im internationalen Wettbewerb. Das haben Sie bei der Solarenergie schon zu verantworten, weil Sie sich keinem Resilienzbonus mit anschließen wollten, was wir gefordert hatten. Und das ist, man muss den Menschen einfach ehrlich, vielleicht können Sie mich auch einfach mal meine Rede halten lassen, Herr Köhler. Ich habe Ihnen auch zugehört. Ich finde es unerträglich, dass Sie hier gerade ein Co-Referat halten. Unerträglich. Ein Co-Referat halten Sie gerade. Und deswegen muss man auch als CDU-CSU-Fraktion sich ehrlich machen, wenn man einerseits auf marktwirtschaftliche Instrumente setzt und dann andererseits in die Anträge und Papiere reinschreibt, dass man Kernfusionsreaktoren in Deutschland bauen möchte, die noch nicht mal einsetzbar sind und in den nächsten Jahrzehnten noch nicht mal einsetzbar sein werden. Wo sind Sie denn bitte schön gelandet? Da kann man doch keine Energiewende mit Politik mitmachen. Und das ist auch keine Vorbildfunktion, die wir international brauchen. In diesem Sinne lassen Sie uns weiter an diesen wichtigen Vorhaben arbeiten, die uns wirklich Arbeit und Wirtschaft mit Zukunft bringen. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Thomas Heilmann.
Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer, diese Debatte zeigt sehr schön, wo die Unterschiede in der Klimapolitik ist. Und Herr Cottret, ich müsste auch für meine Fraktion sagen, glauben Sie ernsthaft, dass Sie vor der Geschichte bestehen können? Wenn Sie ernsthaft sagen, Sie sagen ja, es gibt einen Klimawandel, Sie sagen nun, dass es ja menschengemacht ist, und wir sollen das über Klimaanpassung lösen? Wie wollen wir denn das eigentlich machen, wenn der Meeresspiegel um 10, 15 oder 20 Meter steigt? Mit welchen Klimaanpassungen wollen Sie denn dann die Weltbevölkerung, die an den Küsten lebt, rettet? Ich kann nur, es hat viele Debatten in Parlamenten um das Thema Sklavenhaltung vor 150 Jahren gegeben. Und die Abgeordneten, die damals auf der falschen Seite standen, so wie Sie heute in dieser Frage auf der Seite stehen, die werden sich in den Geschichtsbüchern wiederfinden als diejenigen, die sich versündigt haben an vielerlei Menschenschicksalen. Die Debatte, sagte ich, zeigt die Unterschiede im Klimaschutz. Und liebe Frau Kollegin Scheer, das ist auch wird auch deutlich, wenn man Ihnen zuhört. Denn man kann ja darüber streiten, wie man Klimaschutz erreicht. Aber zu sagen, dass CO2-Handel keinen Effekt hatte in Europa, ist doch absurd. Denn Sie reden über den Ausbau der erneuerbaren Energien, und das ist der Energiesektor. Und die CO2-Bereisung im ETS 1 bezieht sich auf den Industriesektor, auf die industrielle Produktion. Und genau dort haben wir die größten CO2-Vermeidungen hinbekommen. Und das hat mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien überhaupt nichts zu tun, weil es um die Dekarbonisierung industrieller Produktion geht. Und genau daran können Sie sehen, dass es nicht nur ein sehr effektives Mittel ist, sondern, und ich werde darauf gleich noch zu sprechen kommen, auch das effizienteste, sprich das kostensparendste Modell ist. Wir müssen 52 Millionen Gigatonnen CO2 einsparen. Das ist eine ungeheuer große Summe, eine ungeheuer große Zahl. Und jeder Euro, den wir dabei sparen pro CO2-Tonne, sind Milliarden. Und so viel Geld ist in der Welt gar nicht da, dass wir einfach sagen können, es kommt gar nicht darauf an, wie wir das machen. Nein, die ETS 1 ist sowohl in der Industrie wie in
der. Das meiste ist im Energiesektor gemacht.
Nein, das meiste ist vom ETS 1 im Industriesektor gemacht worden. Aber ich glaube, die anderen können nicht zuhören, was sie mir zurufen. Deswegen ist ein Dialog da. Leider gibt es ja keine Zwischenfragen in aktuellen Stunden. Die derzeitige Regierung hat eine schwache Bilanz. Wir sollten kurz drücken, warum ist das so? Sie haben sich auf den Ausbau von Wind- und Sonnenenergie konzentriert, was natürlich ein wichtiger Baustein ist. Aber Sie haben eben allein darauf gesetzt. Das greift absolut zu kurz. Andere erneuerbare Energien will ich nur kurz erwähnen, wie Wasserkraft, Geothermie, Biomasse haben Sie vernachlässigt, ja teilweise bewusst behindert. Diese einseitige Strategie führt dazu, dass die Systemkosten der Transformation aus dem Blick geraten sind. Die Netzkosten sind zu hoch und insbesondere haben Sie dringend fällige Sparmaßnahmen nicht angegangen. Und Sie wollen dann die aus dem Ufer laufenden Kosten mit Subventionen und dann mit der Auflösung der Schuldenbremse bezahlen. Das wird nicht funktionieren. Wenn die Kosten uns weiter so fortlaufen, wird kein Haushalt, auch nicht mit Auflösung der Schuldenbremse, dies mit Subventionen ausgleichen können. Ich will Sie darauf hinweisen, dass der Strombedarf in Deutschland viel langsamer steigt als prognostiziert. Deswegen können wir doch nicht stur an alten Plänen von Ausbau, Netzausbau und so weiter festhalten. Wir brauchen da dringend ein marktwirtschaftliches System, womit wir wieder bei der CO2-Bepreisung wären. Sie wollen das jetzt auch noch, haben das nicht mehr fertig bekommen, weil die Regierung ja aufgelöst ist, mit einem übermäßig komplizierten und teuren Kapazitätsmarkt ausgleichen. Statt die Flexibilität am Strommarkt zu erhöhen, ich habe hier von diesem Pult Sie dringend gebeten, bei den Smart Mietern mehr Flexibilität zu ermöglichen. Jetzt sind diese wahnsinnig komplizierten deutschen Smart Mieter ja teilweise eingebaut, mit dem Ergebnis, dass die Stromhersteller an dem Smart Mieter vorbei die Wärmepumpen steuern. Das heißt, wir lösen mit wahnsinnig viel Aufwand ein Problem, das es gar nicht gibt. Auch das ist ein Beispiel für verfehlte Klimapolitik. Wenn wir zurückkommen auf die Frage schwache Bilanz und jetzt Klimakonferenz, dann kann ich nur sagen, solange wir in Deutschland nicht auf das, ja, Herr Köhler hat es erwähnt, CO2-System einsteigen und dafür dringend werben, und das tun Sie nicht, weil Sie ja nicht überzeugt sind, leider, werden wir in Europa nicht weiterkommen und wir werden auch weltweit nicht weiterkommen, was ein sehr trauriger Zwischenstand für die COP ist. Nichtsdestotrotz kann ich für meine Fraktion sagen, wir geben natürlich nicht auf, die Gefahr des Klimawandels ist zu groß, wir müssen daran weiterarbeiten. Vielen Dank.
Bevor ich die nächste Rednerin aufrufe, komme ich kurz zurück zu unserem Wahlvorgang. Gibt es noch ein Mitglied im Hause, das noch nicht abgestimmt hat? Dann wäre jetzt noch die Gelegenheit, bevor ich dann später die Abstimmung schließe. Dann komme ich zurück zur Aktuellen Stunde. Und das Wort hat jetzt für die Bundesregierung die Bundesministerin des Auswärtigen, Annalena Baerbock.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf den Tribünen. Die Zeit läuft. Und damit meine ich nicht die Zeit bis zur nächsten Bundestagswahl, sondern unsere Zeit auf dieser Welt. Und das ist, liebe Kollegen von der AfD, weil Sie hier ständig faktenfrei argumentieren, eben keine gefühlte Wahrheit oder ein TikTok-Video, sondern das sind die Fakten in der Welt, in der wir heute leben. 2023 war das zweitwärmste jemals gemessene Jahr weltweit. Mit den größten Waldbränden jemals, mit den meisten Hitzestresstagen, mit Schäden durch extreme Klimaereignisse wie Überschwemmungen und Stürme, die allein in Europa, wo wir leben, über 13 Milliarden Euro betrugen. Die Zeit läuft, um die Klimakrise und ihre Folgen irgendwie noch in den Griff zu bekommen, damit unser Zusammenleben auf diesem Planeten bestmöglich weiter in Wohlstand, in Sicherheit und vor allen Dingen in Frieden gestaltet werden kann. Und das Entscheidende jetzt ist, wie bei all den Krisen weltweit, die wir parallel dazu erleben, nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Und deswegen, ja, freue ich mich gerade in diesen schwierigen Zeiten auch auf diese Klimakonferenz. Denn die Klimakrise und die internationale Zusammenarbeit zeigt gerade hier, wenn wir immer wieder die Kraft finden, trotz aller Unterschiede weltweit, und die sind viel größer als die Unterschiede in diesem Raum, jedenfalls bei den demokratischen Parteien, dann können wir Unglaubliches erreichen. Der Klimaschutz weltweit ist auch ein Zeichen dafür, was wir gemeinsam schaffen können, wenn wir es wollen. Wir haben erlebt, und da waren viele Kolleginnen und Kollegen hier und daraus die Stärke aus diesem Parlament, und zwar übergreifend in unterschiedlichen Rollen, ob wir Regierung oder Opposition waren. Einige von uns waren zusammen in Paris bei der Klimakonferenz. Da hat sich der Begriff erneuerbare Energien ein einziges Mal im Text wiedergefunden. Es war auch eine gemeinsame Kraftanstrengung hier mit den unterschiedlichen Kollegen von Grünen, SPD und Union. Ein einziges Mal. Und jetzt, 2015 in Paris, das ist gar nicht so lange her, vor allen Dingen, wenn man mit Blick auf die aktuelle Lage schaut, 10 Jahre später haben wir vor einem Jahr auf einer Klimakonferenz in einem Golfstaat beschlossen, dass das Ende der fossilen Zeit eingeleitet wird, dass Erneuerbare die Zukunftsinvestitionen sind, und zwar weltweit auf diesem Planeten. Das ist machbar und schaffbar, wenn man zusammenarbeitet beim Klimaschutz, bei der Sicherheitspolitik und bei einer klugen Wirtschaftspolitik, und zwar international. Und es macht eben einen Unterschied. Und daher werben wir so darum, jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken, auch wenn leider die Krisen seit 2015 noch mal wieder größer geworden sind. Weil jedes Zehntel Grad zählt. Das kann man jetzt als Ansporn sehen oder als Herausforderung. Ich denke in diesen Krisenzeiten immer, das Glas ist halb voll, weil wenn wir nicht dran glauben, dass wir es schaffen, dann werden wir es auch nicht schaffen. Und jedes Zehntel Grad macht eben einen Unterschied. Wenn die Arktis, und hier sind die Fakten an Sie, an die AfD gerichtet, die Sie ja immer wieder einfordern. Wenn die Arktis wie in einem 1,5-Grad-Szenario in Zukunft alle 100 Jahre eisfrei sein wird, dann ist das dramatisch genug. In einer 2-Grad-Welt aber wäre das alle 10 Jahre. Die Arktis wäre dann eisfrei. Und das wäre der Untergang für die Inselstaaten. Und genau deswegen helfen wir den Inselstaaten an dieser Stelle. Oder aber die globale Fischereierträge. Die sinken in einer 1,5-Grad-Welt um 1,5 Millionen Tonnen. In einer 2-Grad-Welt um 3 Millionen Tonnen. Was löst das aus in den Ländern, wo Fischerei stark ist? Im Zweifel Krisen und Konflikte. Es ist also eine Frage nicht nur von Klimaschutz, von Artenschutz, sondern es ist eine hochbrisante sicherheitspolitische Frage, der wir hier uns gemeinsam stellen. Und dann mit Blick auf die Frage Migration und Sicherheit. Auch das ist ein zentrales Thema für Europa und für Deutschland, weswegen wir uns international beim Klimaschutz engagieren. In einer 2-Grad-Welt hätten wir gegenüber zu heute 189 Millionen Menschen, die von Ernährungsunsicherheit betroffen wären. In einer 4-Grad-Welt, und auf diesem Pfad sind wir ja auch noch, 3,6 Grad im Worst-Case-Szenario, wäre das 10-mal so viel. Das hieß 1,8 Milliarden Menschen wären von Ernährungsunsicherheit betroffen. Das würde weitere Krisen und vor allen Dingen Migrationsbewegungen auslösen. Und auch deswegen ist die Frage, wie wir uns beim Klimaschutz engagieren, eine hochzentrale sicherheitspolitische Frage, auch für uns in Europa. Und die Tatsache, dass Sie von der AfD bei all diesen Fakten nur dazwischenblöken können, zeigt ja, es geht Ihnen nicht um die Sache, sondern es geht Ihnen nur darum, Debatten kaputt zu machen. In diesem Punkt, und da stehen wir gerade international, natürlich wäre es einfacher, wir würden international weiterhin mit vereinten Kräften genau uns dieser größten Sicherheitsbedrohung unserer Zeit stellen. Aber auch hier gilt, wir können uns die Welt nun mal nicht so wünschen, wie wir sie gerne hätten. Wir müssen immer mit den Realitäten umgehen. Und deswegen haben wir in den letzten Jahren als Regierung unterschiedliche internationale Bündnisse zur Klimaaußenpolitik geschlossen. Bündnisse, die über Kontinente hinweggehen, mit den Ländern, die am meisten unter der Klimakrise leiden, mit anderen Industriestaaten, gerade auch in anderen, auf anderen Kontinenten und vor allen Dingen mit denjenigen, die wirklich was schaffen wollen. Und auch das ist das Gute in den letzten Jahren. Ähnlich wie bei der Frage, wer steht zur Charta der Vereinten Nationen, ist es auch in der Klimapolitik. Rund 140 Staaten bis 160 Staaten finden sich in dieser Zeit immer wieder zusammen und sagen, wir wollen weiter genau daran arbeiten, weil es eine hochwichtige geopolitische Frage ist. Und daher teile ich auch überhaupt nicht die Auffassung, dessen zu sagen, falls die neue US-Administration, aber auch das wissen wir ja noch gar nicht, sich international zurückziehen sollte, America first, dass dann unsere Antwort sein sollte, jetzt machen wir auch weniger. Ganz im Gegenteil, dann heißt es Europe United, dann heißt es noch mehr Klimaschutz hier bei uns in Europa. Und zwar nicht, und das ist, glaube ich, dann der Unterschied vielleicht mit manchen anderen Kollegen hier im Raum, nicht ideologisch, weil wir jetzt mehr Klimaschutz aus Prinzip brauchen, sondern zur Sicherheit unseres Wirtschaftsstandortes. Ich meine, wenn man es jetzt mal rein aus unserem Interesse herausdenkt, wir waren immer natürlich auch Wettbewerber mit den Vereinigten Staaten von Amerika, gerade im Bereich von sauberen Technologien. Wenn die sich jetzt zurückziehen sollten, sage ich bewusst im Konjunktiv, wenn die sich zurückziehen sollten, dann ist ein anderes Land, und ich weiß genau welches, China nämlich, schon bereit, diese Lücke zu füllen, mit Investitionen nicht nur bei sich, sondern mit Investitionen in Afrika und in Lateinamerika. Deswegen ist es doch unser absolutes wirtschaftspolitisches Interesse, dass wir genau in diesem Moment sagen, jetzt noch mehr Green New Deal in Europa, jetzt noch mehr Klimainvestitionen zum Schutz unserer europäischen Wirtschaft, um Anreize zu schaffen für Investitionen in unseren Standort hier in Deutschland. Und warum? Weil natürlich, damit Sie mich hören, auch wenn Sie immer dazwischen reden, deswegen muss ich hier manchmal etwas lauter reden, und natürlich ist das auch in Amerika die Debatte, die gerade geführt wird. Ich war vor einiger Zeit in Texas. Das ist ein republikanisch regierter Bundesstaat, wie wir alle wissen. Dort wird der Strom auch mittlerweile zu 30% aus erneuerbaren Energien erzeugt. Da sind viele deutsche Unternehmen, zum Beispiel beim Ammoniak. Da sind viele, viele Arbeitsplätze. Und was sagen die dort? Nicht die deutschen Unternehmen sollen sich zurückziehen. Ganz im Gegenteil. Natürlich will man dort auch keine Stranded Investments haben. Das heißt, selbst in der Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten, auch wenn wir das jetzt vielleicht ein bisschen anders aufstellen müssen, gilt auch hier mein Anspruch, dass wir hier erst recht weiter wirtschaftspolitisch zusammenarbeiten sollten als Demokratien auf dieser Welt, auch wenn es ein bisschen schwieriger werden sollte. Ansonsten füllen die Lücken andere, und zwar autoritäre Regime, Diktaturen, und deswegen ist die Frage von Klimaschutz mittlerweile eine hochbrisante geopolitische Debatte und Frage, und der stellen wir uns auf der Höhe unserer Zeit. Herzlichen Dank.
Bevor ich dem nächsten Kollegen das Wort gebe, komme ich noch mal zurück zu den Wahlen. Haben jetzt alle hier im Raum befindlichen Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Dann aber jetzt schnell. Und dann komme ich wieder zurück zur Aktuellen Stunde, damit die Kollegin noch eben schnell abstimmen kann. Und jetzt hat das Wort für die FDP-Fraktion Olaf Inderbeek.
Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ja, der Kollege Heilmann hatte vorhin recht. Es gibt zwei unterschiedliche Herangehensweisen, Denkmuster für internationale Klimapolitik. Unser Ansatz in den kommenden Jahren sollte heißen, mehr Marktwirtschaft wagen, Innovation fördern, Investitionen mobilisieren und den globalen Klimaschutz durch private Initiativen und Technologien beschleunigen. Eine zentrale Herausforderung der kommenden Jahre und auch der derzeitigen COP ist dabei zweifellos die internationale Klimafinanzierung. Es ist unbestreitbar, dass insbesondere Entwicklungsländer in vielen Fällen nicht über die nötigen Ressourcen verfügen. Das sollte jetzt aber nicht als Freifahrtschein gewertet werden, denn die Scholz-Regierung kann auf der COP29 keinerlei finanzielle Zusagen machen, die nicht durch den Haushaltsgesetzgeber, also durch uns, also den Deutschen Bundestag, abgestimmt sind. Gerade in der aktuellen Situation sollte Deutschland auf der internationalen Bühne mit teuren Zusagen sich zurückhalten und verantwortungsvoll handeln. Wir müssen die Finanzströme so gestalten, dass sie effektive, marktwirtschaftlich orientierte Projekte fließen, Projekte, die den Ländern vor Ort langfristig Perspektiven und wirtschaftlich nachhaltiges Wachstum bieten. Hier setzen wir Freien Demokraten vermehrt auf Blended Finance. Mit diesem Instrument werden öffentliche Gelder mit privaten Investitionen kombiniert, um Klimaschutzprojekte erfolgreich im globalen Markt zu finanzieren. Diese Instrumente bieten die Möglichkeit, privatwirtschaftliche Akteure in die Klimafinanzierung einzubeziehen und gleichzeitig das Risiko für Investoren zu minimieren. Wir Freie Demokraten setzen uns dafür ein, dass öffentliche Mittel vor allem als Risikominimierung und Anreizgeber genutzt werden. Dabei ist entscheidend, dass private Unternehmen mit ihren Investitionen das nötige Kapital zur Verfügung stellen. Nur so können wir die gewaltigen Summen mobilisieren, die für den globalen Klimaschutz erforderlich sind. Durch Blended Finance können wir Investitionen in den Klimaschutz nicht nur als Ausgaben, sondern auch als Investitionen in die Zukunft verstehen. Der Transfer von Technologie, die Förderung von Innovation und auch die Schaffung von Arbeitsplätzen in Bereichen der erneuerbaren Energien bieten oft globale, enorme wirtschaftliche Chancen. Wir müssen insgesamt wegkommen von der zentralen und einseitigen Rolle des Staates. Es sind vor allem Unternehmen, die Innovation investieren, neue Märkte schaffen und den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft ermöglichen werden. Wir wollen einen klaren rechtlichen Rahmen, der den privaten Sektor anreizt, in nachhaltige Projekte zu investieren. Dazu gehören transparente, effiziente und stabile Rahmenbedingungen, die das Vertrauen in Klimaschutzprojekte stärken. Ein weiterer wichtiger Baustein ist die Schaffung eines globalen CO2-Zertifikatehandels. Ein internationaler Emissionshandel würde den weltweiten CO2-Ausstoß dort reduzieren, wo die Kosten am verursacht werden. Dies würde nicht nur den Klimaschutz beschleunigen, sondern auch Wettbewerbsverzerrungen in Zukunft verhindern. Wichtig ist dabei, dass wir auf einen gemeinsamen Mechanismus setzen. Wir brauchen ein globaleres System, das Unternehmen auf der Welt dazu motiviert, ihre Emissionen zu senken. Baku 2024 sollte dazu eine Plattform sein, um solche Lösungen voranzutreiben und internationale Partnerschaften zu schmieden. Denn es geht kurz- und mittelfristig nicht darum, alle Staaten der Welt zu überzeugen. Das ist auch völlig unrealistisch. Aber jeder Staat, der ein Emissionshandelssystem etabliert oder sich einem System anschließt, hilft dabei. Die Weltklimakonferenz in Baku muss die Gelegenheit bieten, neue Wege zu beschreiten, insbesondere beim Thema Finanzierung und Emissionshandel. Nur mit einer aktiven Rolle des privaten Sektors werden wir die enormen finanziellen Ressourcen aufbringen, die notwendig sind, um die globalen Klimaziele zu erreichen. Für das Erreichen der von mir vorgetragenen Ziele wäre auch der Klimaclub ein wichtiges Instrument gewesen. Bisher scheint mir der Club noch mit dem des amtierenden Kanzlers intransparent und nicht besonders wirkungsvoll zu sein. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass das Projekt kein Rohrkrepierer wird. Gestatten Sie mir, Frau Präsidentin, noch einige persönliche Worte. Ich hatte bereits im letzten Jahr entschieden, mich nicht mehr für ein erneutes Mandat zu bewerben. Deshalb ist es nun wahrscheinlich meine letzte Rede in diesem Hohen Haus gewesen. Ich bedanke mich deshalb bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, für eine spannende und auch herausfordernde Zeit. Es war eine tolle Zeit und auch für mit meinen Fraktionskollegen zusammen. Danke auch an mein tolles Team, welches mich durch die letzten zwei Legislaturperioden begleitet hat. Und der größte Dank geht an meine Familie, meine Frau, meine Kinder und mittlerweile auch Enkelkinder. Es ist bestimmt nicht immer einfach, mit jemandem zusammenzuleben, der nur temporär zu Hause anwesend ist. Ich danke, dass wir das alle geschafft haben.
Vielen Dank, Herr Kollege Inderbeek. Ihnen auch alles Gute für dann die abgeordnetenfreie Zeit, die Ihnen bevorsteht. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, komme ich noch mal zurück zu den Wahlen. Und ich schließe jetzt diesen Wahlgang und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Und damit komme ich zurück zu unserer Aktuellen Stunde. Und das Wort hat jetzt für die Gruppe Die Linke Ralf Lenkert.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, wir brauchen keine Regierung, keine Koalition im Bundestag. Wir sind Abgeordnete, wir können alles entscheiden. Wenn wir wollen, wenn wir uns einigen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ob Olaf Scholz zur Klimakonferenz in Baku redet oder nicht, bringt dem Klimaschutz gar nichts. Dass die Klimawandelleugner der AfD zu Klimakonferenzen fliegen, ist überflüssig, CO2 und Geldverschwendung. Kolleginnen und Kollegen, ich wiederhole, wir können im Bundestag entscheiden. Bei etlichen Themen sind wir Abgeordnete von SPD, Union, Grünen, FDP und Linken doch gar nicht so weit auseinander. Da können wir bei allem Streit doch an Lösungen arbeiten. Das Deutschlandticket brauchen viele Menschen. Es ist wirksamer sozialer Klimaschutz. Das Deutschlandticket scheitert, wenn wir hier nichts beschließen. In der Automobilindustrie, den Zulieferern, bei Volkswagen bangen Mitarbeiter und ihre Familien um ihre Zukunft. E-Mobilität in Deutschland voranbringen, ganze Werke auf den Bau von Straßenbahnen, Zügen und Bussen umzurüsten, damit Arbeitsplätze langfristig sicher sind und die Verkehrswende gelingt, das muss schnell passieren. Ja. Beim Blick auf die Stromrechnung laufen die Netzentgelte davon. Die Industrie, das Handwerk, alle Haushalte können es kaum noch bezahlen. Wir haben es in der Hand, die Kosten zu senken. Das Kraftwerkssicherungsgesetz sichert dauerhaft unsere Stromversorgung, aber dafür muss es beschlossen werden. Die gesetzliche Grundlage für Kraftwerke, die Strom- und Wärmenetze versorgen, läuft aus. Die muss dringendst verlängert werden. Und bei der Sicherung des Rentenniveaus liegen wir doch gar nicht so weit auseinander, wenn wir die FDP weglassen. Forschungsprojekte müssen weiterlaufen oder starten, damit Deutschland technisch stark bleibt. Auch da sind wir uns einig. Und unser Verfassungsgericht muss vor Extremisten geschützt werden, auch weil das Gericht uns zu mehr Klimaschutz bringt. Über Konferenzen wie in Baku zu reden, ist gut. Bloßes Reden ändert aber noch nichts. Kolleginnen und Kollegen, wir können mit Mehrheit beschließen. Das ist unsere Verantwortung. Dafür wurden wir gewählt, und danach handelt die Linke.
Als nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Oliver Grundmann.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, in wenigen Stunden startet mein Flieger zu der Weltklimakonferenz in Baku. Und ich freue mich drauf. Ich hatte persönlich die Ehre, an den letzten 8 Klimakonferenzen teilzunehmen als Bundestagsabgeordneter. Und es wird die letzte Klimakonferenz für mich sein, jedenfalls als Abgeordneter. Und bei diesen Konferenzen habe ich Menschen kennengelernt und Projekte kennengelernt, die in der medialen Berichterstattung oft unbeobachtet geblieben sind. Ganz konkrete Ansätze, die einen richtig messbaren Beitrag zum Klimaschutz leisten, abseits von Regierungsvereinbarungen. Und blicken wir nach Deutschland. In den vergangenen 3 Jahren haben wir erlebt, wohin eine Klima- und Wirtschaftspolitik führt, die sich in großen Zielen, aber in kleinen Ergebnissen erschöpft. Eine Politik, in der Ideologie wichtiger war als die Realität. Das hat unser Land dem 1,5-Grad-Ziel nicht näher gebracht. Und schlimmer noch, es hat öffentliches Vertrauen in den Klimaschutz leider massiv geschwächt. Wir sehen das doch, Greichen, Heizungsgesetz, viele Beispiele, die dazu geführt haben, dass sich unser Volk jetzt sehnt, förmlich sehnt nach Neuwahlen, nach einem Neustart in diesem Land. So etwas haben wir bisher noch nie gehabt. Und nicht nur für das Land könnte das heilend sein, sondern auch für das Weltklima. Denn wir brauchen mehr Orientierung an Best-Practice-Lösungen aus Europa und keine deutschen Sonderwege mehr. Allerdings möchte ich auch ganz klar denjenigen widersprechen, die jetzt sagen, jetzt ist Schluss mit diesem Klimaschutz, den brauchen wir nicht mehr, jetzt müssen wir uns nur noch auf andere Dinge fokussieren. Nein, das wäre genauso falsch. Wir haben diese Naturkatastrophen. Ich war vor 2 Wochen in der Amazonasregion. Wir müssen das bewahren und wir müssen weiterhin den Klimaschutz auf der politischen Agenda oben behalten. Nur wir brauchen eben eine andere Herangehensweise in der Zukunft. Nicht dieses permanente Entweder-Oder, sondern wir brauchen mehr eine Sowohl-als-auch-Politik, wo wir eben vieles Dinge in den Blick nehmen, viele Optionen erörtern, selbst wenn sie nicht in das etablierte Weltbild passen. Der Klimaschutz muss den Bedürfnissen unserer Gesellschaft, unserer Volkswirtschaft mindestens genauso gerecht werden. Und die Ergebnisse, die müssen das zentrale Kriterium der Klimapolitik sein. Kurz, was unser Land braucht, ist eine pragmatische Klimapolitik. Das ist jetzt das Ergebnis der Stunde. Und das bedeutet ganz konkret eine Wirtschafts-, eine Energie-, eine Klimapolitik, die die CO2-Emissionen wirklich wirksam senkt und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie stärkt. Und was brauchen wir dafür? Wir müssen daran an das Klagerecht, dass wichtige Anliegen natürlich berücksichtigt werden, einerseits. Aber wir können doch nicht wichtige Infrastrukturprojekte endlos blockieren. Da brauchen wir nur nach Dänemark schauen, wie man so etwas macht. Oder ein anderes Beispiel. Technologien wie die CO2-Speicherung und Wasserstoff, die müssen genauso vorangetrieben werden wie der Ausbau der dafür benötigten Pipelines. Und das eben mit dem besonderen öffentlichen Interesse auch in beiden Bereichen. Und wir haben doch bei den LNG-Projekten gesehen, dass es schneller gehen kann in unserem Land. Und wir müssen natürlich auch endlich das Kohlenstoffdioxid-Speichergesetz beschließen. Wir hatten eine Sachverständigenanhörung dazu, die erste Lesung schon. Eine ganz breite Mehrheit hat sich abgezeichnet. Bis auf die AfD sind im Grunde alle dafür. Und natürlich müssen wir dabei die erneuerbaren Energien weiter ausbauen. Und für diesen THG-Zertifikateskandal muss die einfache und die richtige Lösung jetzt vom BMUV jetzt umgesetzt werden. Und sie liegt auf dem Tisch. Nina, was ist mit dir? Aus allen Fraktionen dieses Hauses gibt es hierfür eine Unterstützung, eine Verordnung, die ausländische Importe reguliert und Palmöl bannt, genau das, was du wolltest, und hunderte Unternehmen vor dem drohenden Ruin bewahrt und eine angekündigte Milliardenklage dadurch abgewendet werden kann. Insgesamt muss Deutschland in den nächsten Jahren von den Besten lernen. So werden wir das Klima weltweit schützen können und auch unsere Wirtschaft wieder stabilisieren. Nur eine starke Wirtschaft wird unsere Stimme in Europa und der Welt wieder Gewicht verleihen. Andere gucken uns doch mitleidig an, wie unsere Situation derzeit da ist. Und zum Abschluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich all meinen Wählerinnen und Wählern danken dafür, dass ich hier in diesem Bundestag 11 Jahre dienen durfte. Ich möchte mich bei allen Kollegen herzlich bedanken in meiner Fraktion, aber auch insbesondere bei denen, mit denen ich fachpolitisch parteiübergreifend zusammengearbeitet habe. Es war mir eine große Ehre, zusammenzuarbeiten, und es ist der größte Erfolg dass es uns in unserem gemeinsamen Interesse gelungen ist, in meinem Wahlkreis das größte Anlandeterminal Deutschlands für verflüssigte Gase durchzusetzen. Es wird übrigens 70 Meter breiter als der Reichstag und höher als die Kuppel. Ich danke Ihnen ganz herzlich, mit Ihnen zusammengearbeitet zu haben. Alles Gute für dieses Land.
Kollege Grundmann, auch Ihnen alles Gute für Ihre weitere Zukunft. Vielen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Robin Mesarosch.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Letztes Jahr ist mein Sohn zur Welt gekommen. Wenn ich Ihnen erzähle, wenn ich abends bei dem am Bett sitze und mir Sorgen mache, in welcher Welt er aufwächst und ob seine Kinder in einer intakten Welt aufwachsen können, dann wäre das meistens geschwindelt. Wenn ich bei ihm abends am Bett sitze, lesen wir Bücher, in denen Kühe tanzen und ein Siebenschläfer Zähne putzen muss. Der Mann ist anderthalb, der braucht es nicht, dass ich ihm Vorträge über Klimaschutz halte. Der braucht es nicht, dass ich ihn politisch instrumentalisiere für meine Überzeugung. Und ich glaube, der Klimaschutz braucht auch nicht so viel Sentimentalität. Der Klimaschutz braucht, was Helmut Schmidt die nüchterne Leidenschaft zur praktischen Vernunft genannt hätte. Und ich sage das deswegen, weil Helmut Schmidt für viele in Deutschland für eine Idee, für eine Zeit steht, die heute einigermaßen verklärt ist, in der man angeblich weniger moralisiert und mehr gemacht hätte, in der man sich weniger auf Firlefanz, sondern auf das angeblich Wesentliche konzentriert hätte. Das Ding ist, Helmut Schmidt war sich völlig bewusst, dass fossile Energie nicht die Zukunft sein können, dass sie erhebliche Risiken haben, dass Atomkraft erhebliche Risiken hat, dass die Zukunft in den Erneuerbaren liegt, dass der Klimaschutz real ist. Und das tut manchen Leuten weh, die Helmut Schmidt für sich vereinbaren wollen, obwohl er mit ihnen überhaupt nichts zu tun gehabt hätte. Es tut den Leuten weh, die uns einreden wollen, wir hätten alte Tugenden aufgegeben. Dabei sind es sie, die jedweden Kontakt zur Vernunft längst verlassen haben. Wenn wir über Vernunft sprechen, da haben wir Leute in Deutschland, die sagen, es ist doch unvernünftig, dass ein Land wie Deutschland sich auf den Weg macht, das Klima zu schützen, wenn wir doch nur ein kleines Land sind. Und da hilft es eben, zur Weltklimakonferenz zu fahren. Eine Weltklimakonferenz, die vor 9 Jahren es geschafft hat, dass alle Staaten der Erde sich darauf geeinigt haben, eben dieses Klima zu schützen. Das ist nicht nur Deutschland, das sind alle. Und wir haben die meisten Staaten dieser Welt auf unserer Seite, wenn wir aus den fossilen Energien aussteigen. Das ist Vernunft. Und wenn wir über Klimaschutz oder die Weltklimakonferenz sprechen, dann ist ein Körperteil immer sehr beliebt, der Zeigefinger. Da heißt es, Deutschland läuft durch die Welt mit dem Zeigefinger. Aber wenn man zur Klimakonferenz hingeht, kann man lernen, dass das sehr falsch ist. Ich hatte vorher von diesen ganzen Ländern auf der Welt gesprochen und von der Größe von Deutschland. Aber Deutschland ist auf Platz 9 letztes Jahr gewesen, was den weltweiten CO2-Ausstoß angeht. Deutschland ist historisch auf Platz 6, was den historischen CO2-Ausstoß angeht. Wer zeigt denn da auf Finger, auf wen mit dem Finger? Wenn wir es tun, zeigen hier 189 Länder auf uns zurück. Aber das ist gar nicht der Punkt. Es geht nicht ums Fingerzeigen, sondern es geht um Lösungen bei der Weltklimakonferenz. Jedenfalls sollte das. Und arroganter als mit dem Finger auf andere Länder zu zeigen, ist doch, was wir auch von der Union hören, die sich anschickt, Klimaschutz irgendwie gut zu finden, aber ihren Finger in Deutschland erdet in Klimasachen dafür benutzt, um in der Nase zu bohren. Letzte Woche hören wir Friedrich Merz bei Maybrit Illner, der da sagt, Windkrafträder sind eine Übergangslösung, er möchte sie abbauen, weil sie auch hässlich sind, und was von Fusionskraftwerken. Ich verstehe, dass Sie buhen. Ich verstehe auch Sie, die sagen, Klimaschutz ist uns wichtig. Aber warum machen Sie so jemanden zum Kanzlerkandidat, der so wenig Ahnung von diesem Thema hat, der so konterkariert, was Sie hier sagen wollen?
Windkrafträder, die hässlich sind. Ja, haben wir denn Kohlekraftwerke gebaut, weil sie schön sind? Haben wir Gaskraftwerke aus Dekorationsgründen gebaut? Und Fusionskraftwerke? Niemand. Er will ja immer auf Ingenieure hören. Hören Sie da drauf. Niemand kann Ihnen sagen, wann die funktionieren. Wir bauen hier gerade für knapp eine 500 Millionen Euro Stromnetze, die Sie versäumt haben, um den Strom in die Steckdosen zu bringen, wo Sie uns immer erklären, der kommt gar nicht aus der Steckdose, von den Windkrafträdern, von den Solaranlagen zu den Steckdosen. Jetzt kommt er, will das abbauen für 2 Fusionsreaktoren. Da können Sie schön noch mal für den gleichen Betrag ganz andere Stromnetze bauen. Das ist absoluter Wahnsinn. Das hat mit Vernunft nichts zu tun. Wir fahren zur COP, und Sie haben recht, diese Regierung könnte stärker auftreten, hätte sie eine feste Mehrheit. Aber das Argument fällt doch auf Sie zurück. Sie können abstimmen, Sie können hier mit uns Klimaschutz beschließen. Und wenn Sie das aus Trotz dieser Regierung keinen Erfolg gönnen zu wollen, nicht mitmachen, dann sagt das mehr über Sie aus als über uns, und das ist nicht gut für den Klimaschutz. Ich habe mit meinem Sohn angefangen, als ich in seinem Alter war, waren die Erneuerbaren im Strommix bei unter 1%. Jetzt sind sie bei 60. Vor 3 Jahren waren es 40%. Wir haben die Erneuerbaren um 50% erhöht in Deutschland. Das heißt es, etwas zu tun. Und so wollen wir gerne weitermachen. Auf der Kopf. Haben Sie vielen Dank.
Und der nächste Redner ist Robert Fahrle.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es ist überhaupt nicht möglich, in solch einer Redezeit, wie ich sie habe, den ganzen Schwachsinn auseinanderzunehmen, der hier verbreitet wird. Der Herr Scholz ist zu dieser Konferenz nicht hingefahren. Daneben fehlen die Staatschefs der USA, China, Russland, Indien, Brasilien und Indonesien. Kurz und gut, aus all den Regionen, wo es überhaupt Wirtschaftswachstum gibt. Und selbst wenn Sie mit den Grünen die ganze Industrie in Deutschland ruiniert haben, denn was anderes machen Sie ja nicht, dann können Sie auf das Klima noch nicht einmal nach den Modellen des IPCC mehr als 0,00028% des Grad 0,04 mal 0,28% eines Grades verändern, was gar nicht messbar ist. 1 Billion wollen diese Länder aus dem globalen Süden bei uns allen abkassieren, weil wir angeblich diesen menschengemachten Klimawandel verursacht haben. Trump hat gesagt, diesen Quatsch machen wir nicht mehr mit. Die treten jetzt aus dem Salat. Und Sie stellen sich von den Grünen her und sagen, das ist der richtige Weg. Ja, Ihr Sonderweg ist genau der Weg, der uns dahin gebracht haben, wo wir jetzt sind, dass diese Regierung gescheitert ist und dass Deutschland vollständig vernichtet wird als ökonomische Kraft. Stoppen wir diesen Irrweg und machen mal was Vernünftiges und decken auf, wie viel Korruption damit verbunden ist.
Vielen Dank. Und die letzte Rednerin in der Debatte ist für Bündnis 90 Die Grünen Katrin Henneberger.
Sehr geehrte Ministerin, sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Baku hat es nicht verdient, die Weltklimakonferenz zu hosten. Im 3. Jahr in Folge findet die Konferenz in einem Land statt, in dem Menschenrechte verletzt werden, wie bereits auch mein Kollege Frank Schwabe ausgeführt hat. Wir möchten uns deshalb klar solidarisieren mit Menschen, die unschuldig als politisch Gefangene inhaftiert sind. Politische Inhaftierte in Aserbaidschan müssen freigelassen werden. Besonders möchte ich auf den Fall von Dr. Gubert Ibadulu aufmerksam machen. Er hat zu Korruption im Öl- und Gasgeschäft in Aserbaidschan geforscht und wurde im Juli 2023 deshalb gewaltsam festgenommen. Er befindet sich aktuell im Hausarrest und ihm wird lebensnotwendige medizinische Versorgung verwehrt. Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung ruft die Regierung in Aserbaidschan dazu auf, Dr. Gubat Ibadulu freizulassen. Und dem möchte ich mich anschließen. Sein Leben ist bedroht. Die Regierung von Aserbaidschan muss eine sofortige, eine sichere Ausreise nach Deutschland gewährleisten. Ein weiteres Beispiel, was die aserbaidschanische Regierung unter Demokratie versteht: Wenn Parlamentarierinnen Kritik an Menschenrechtsverletzungen üben, dann werden sie zu unerwünschten Personen erklärt. So geht es auch vier Bundestagsabgeordneten hier im Hause, unter anderem auch meinem grünen Kollegen Max Lux aus dem Menschenrechtsausschuss und der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Dieses Verhalten der Regierung von Aserbaidschan gilt es heute hier aus dem Deutschen Bundestag heraus heftig zu kritisieren und zu verurteilen. Und jetzt zur Weltklimakonferenz. Ich kann mich noch daran erinnern, wie sehr viele Jahre lang Deutschland auf den Weltklimakonferenzen der Bremser war und nicht gut angesehen. Das hat sich aber in den letzten 3 Jahren verändert. Dank unserer Außenministerin Annalena Baerbock ist Deutschland jetzt ein Player, der als sehr, sehr wichtiger, als der zentrale Verbündete angesehen wird im Streit dafür, die Klimakrise noch aufzuhalten und eine andere, eine gerechte Wirtschaft und Weltgemeinschaft zu schaffen. Vielen Dank dafür. Das muss auch so bleiben. Und die Dringlichkeit könnte wahrlich nicht größer sein. Wir sind dabei, die 1,5-Grad-Grenze zu überschreiten. Erst vor wenigen Tagen sind Hunderte von Menschen in Spanien durch Überflutungen ums Leben gekommen. Ihnen möchte ich auch vom tiefsten Herzen mein Beileid aussprechen. Global ereignen sich immer heftigere Wetterextreme. Die Klimakrise ist bereits grausame Realität und verursacht in vielen Regionen der Welt bereits grausames Leid. Dabei ist Klimaschutz auch das Instrument, was für mehr soziale Gerechtigkeit, mehr globale Gerechtigkeit führt. Auch bei uns in Deutschland, ein Beispiel, das Deutschlandticket. Mehr als 13 Millionen Menschen haben dieses mittlerweile abonniert. Mobilität wird so einfacher gemacht. Es wird sozial gerechter gemacht. Und wir fördern damit Klimaschutz. Aber was möchte die CDU? Sie möchte es zerschreddern. Sie möchte den Menschen in Deutschland das Deutschlandticket wieder wegnehmen. Und dafür für mehr soziale Ungerechtigkeit und gegen Klimaschutz. Und es leider wundert das ist ja irgendwie auch überhaupt nicht, denn wenn wir uns mal anschauen, woher Friedrich Merz kommt, dann fällt uns auf, oh, BlackRock. Und BlackRock ist mit Investitionen in Höhe von über 4 Milliarden US-Dollar fett im globalen fossilen Geschäft dabei. Und hier liegt ein zentrales Problem. Trotz dessen, dass die Klimakrise bereits grausame Realität ist, finden immer noch viel zu viele Investitionen in neue fossile Infrastruktur statt. Aber was wir brauchen, sind Investitionen wie beispielsweise in den ÖPNV, sind Investitionen wie beispielsweise in das Deutschlandticket. Denn damit schaffen wir eben soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz zusammen. Auf der Weltklimakonferenz in Baku wird es besonders wichtig sein, diejenigen zur Kasse zu bitten, die am stärksten die Klimakrise verursacht haben. Und das bedeutet natürlich, dass wir Instrumente einführen müssen wie eine globale Milliardärssteuer, dass wir auch eine Abgabe auf Gewinne der fossilen Industrie einführen müssen, die sogenannte Carbon Damage Tax. Wir können sie in Deutschland dann auch die Merz Damage Tax nennen. Und sehr klar, wir dürfen es nicht länger zulassen, dass fossile, dass neue fossile Quellen erschlossen werden. In Deutschland fangen wir an. Bei Borkum das Gas, das wird unter der Nordsee bleiben. Vielen Dank.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind jetzt am Ende unserer Aktuellen Stunde. Die ist mit der letzten Rednerin jetzt beendet und wir warten noch auf die Ergebnisse der Wahlen. Es wird noch einige wenige Minuten dauern und bis dorthin unterbreche ich kurz die Sitzung. Aber bleiben Sie bitte im Saal. Ich denke, wir werden das in 5 bis 10 Minuten hier verkünden können. In 5 Minuten verkünden können. Da hatten die geschätzten Schriftführer hier. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die unterbrochene Sitzung ist wieder eröffnet und ich komme zum Tagesordnungspunkt Wahlen zurück und möchte Ihnen das Ergebnis zu den Wahlen bekannt geben. Zunächst die Wahl eines Stellvertreters der Präsidentin des Deutschen Bundestages. Abgegebene Stimmzettel 652, ungültige Stimmzettel einer. Mit Ja haben gestimmt 75 Abgeordnete, mit Nein haben gestimmt 559 Abgeordnete. Enthaltungen gab es 17. Der Abgeordnete Stefan Keuter hat damit die erforderliche Mehrheit von mindestens 367 Stimmen nicht erreicht und ist damit nicht zum Stellvertreter der Präsidentin gewählt. Und ich komme zur zweiten Wahl, zum Ergebnis der zweiten Wahl. Das war die Wahl eines Mitgliedes des Parlamentarischen Kontrollgremiums gemäß Artikel 45d des Grundgesetzes. Abgegebene Stimmzettel waren auch hier 652, keine Stimme ungültig. Mit Ja haben gestimmt 69 Abgeordnete, mit Nein haben gestimmt 581 Abgeordnete, Enthaltungen gab es 2. Der Abgeordnete Stefan Brandner hat die nach § 2 Absatz 3 des Gesetzes über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes erforderliche Mehrheit von 367 Stimmen nicht erreicht und ist damit als Mitglied des parlamentarischen Kontrollgremiums nicht gewählt. Wir sind nun